Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir haben drei Themen, natürlich CSU-Best. Dann die Stimmung sei positiv zu EU und Rahmenabkommen, haben wir gestern können lesen. Und das TikTok-Verbot diskutiert in Amerika, geht das in die richtige Richtung? Also CSU-Best nach 10 Tagen Hochspannung und Dramatik, laufende Analyse und Hintergründe, gibt es bei mir jetzt fast schon eine gewisse Erschöpfung. Auch bei dir, Markus?
Absolut, ja, ist klar. Wobei eben, ich muss jetzt sagen, ich hoffe einfach, sie machen das Richtige. Und sie können jetzt wirklich das durchsetzen, dass die CS-Schweiz losgelöst wird, weil das geht auf die Dauer nicht gut.
Also du hast ja gestern in der Sonntagsseite in deiner Kolumne Folgendes geschrieben. Und zwar über unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Wenn eine Politikerin an den Erfordernissen der Zeit gewachsen ist, dann sie. Entschlossen und souverän hat sie das Heft in die Hand genommen und eine bis zuletzt weltfremde CS-Führung zum Unausweichlichen bewegt. Kannst du das noch begründen?
Also erstens glaube ich, und das sind jetzt gute Informationen, es ist sehr wichtig gewesen, dass Karin Keller-Sutter da wirklich das Heft in die Hand genommen hat. Das wäre sonst nicht gut rausgekommen. Sowohl im Bundesrat hat man nicht richtig gewusst, was man machen soll. Die Nationalbank war sehr, sehr ängstlich gewesen. Die FINMA ein bisschen angeschlagen und vor allem die CS-Führung eigentlich völlig uneinsichtig. Die haben das Gefühl gehabt, die haben am Sonntag das Gefühl gehabt, sie seien gar nicht in so einer schwierigen Lage, haben sich da Hoffnungen gemacht, dass BlackRock einsteigt, das war ein völliger Furz, das war nichts, haben gehofft, dass die Saudis einsteigen. Also die Führung war dort absolut überfordert gewesen. Und ich glaube, das war wirklich wichtig, dass Karin Keller-Sutter da sich durchgesetzt hat, aber ich glaube, bei dieser Lösung muss man jetzt noch ein bisschen nachflicken, weil das ist nicht gut, wenn wir nur noch eine Grossbank haben, wo alle Privat- und Firmenkunden, wenn es um internationale Finanzierungen geht, kann bedienen und sonst niemand mehr.
Also, so viel Lob für eine Politikerin und dann noch eine von der oft von dir kritierte FDP habe ich noch nie gehört. Und es ist spannend, ja, dein Mentor, der Christoph Blocher, wo du immer durch alle Böden verteidigst, völlig andere Meinung. In der NZZ sagt er heute über Karin Keller-Sutter, sie sei geschwätzig, wichtig durch. Es sei peinlich, dass eine Finanzministerin in einer solchen Situation über ihre eigenen Bankkonti plaudere oder darüber, dass sie oft mit ausländischen Kollegen telefoniert habe. Schlechte Kommunikation ist aber ein schlechtes Management, sagt der Christoph Blocher.
Ja, der Christoph Blocher hat auch nicht immer recht.
Aber du gibst ihm immer recht.
Das ist ein langer Konflikt zwischen Christoph Blocher und Karin Keller-Sutter. Die mögen sich nicht so wahnsinnig, da gibt es gute Gründe auf beiden Seiten. Das würde ich jetzt auch nicht so ernst nehmen. Und ob jetzt das geschwätzig
ist
oder nicht.
Nein, aber die Einschätzung ist jetzt einfach völlig unterschiedlich.
Nein, das stimmt nicht. Die Einschätzung ist noch relativ ähnlich. Erstens findet er die Lösung UBS gut, er hat die Verstaatlichung nicht gut gefunden.
Ich rede über Karin Keller-Sutter, nicht ausweichen.
Ja, aber Karin Keller-Sutter hätte noch nie mögen. Und dass der Christoph Blocher je etwas Gutes will sagen über Karin Keller-Sutter, bis dann muss das erste Mars untergehen. Das ist klar.
Das ist ja grauenhafte Aussage von dir. Also, das heisst, er ist völlig blind und völlig stur und völlig eigentlich.
Du hast auch Leute, die du nicht magst. Aber wenn es um so etwas Wichtiges geht, wo man doch einigermaßen
eine klare Sicht hat und kann doch nicht persönliche Rangkühe austragen, Marco. Du vielleicht schon, ich nicht.
Also erstens einmal ist ja das mal meine Behauptung, dass das persönliche Rangehen ist. Aber grundsätzlich hat er ja nur ihre Kommunikation kritisiert und das kann man immer kritisieren. Man kann auch den Thomas Jordan kritisieren. Man kann auch die FINMA-Chefin kritisieren. Entschuldigung, das ist jetzt oberflächlich. Das ist doch nicht wichtig. Und dass der Christoph Blocher, auch wenn es um Freisinnige geht, immer wieder gern findet, ja, das ist ein alter Konflikt und so weiter. weiter. Gleichzeitig würde ich ihm sagen, völlig blöd, dass er jetzt die angreift, weil wenn es um die Sache geht, ist es sehr wichtig, dass die Finanzministerin jetzt im Boot ist, wenn man die Abspaltung anbringen will, die er fordert. Er hat gestern im Westschweizer Fernsehen das gefordert, dass CS Schweiz abgespalten wird von der UBS. Wenn er das durchsetzen will, dann brauchen wir unbedingt die FDP. Und das ist richtig. Da hat er eine richtige Position. Da glaube ich, da müsse die Finanzministerin auch korrigieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man sie jetzt nicht geht. Also das ist jetzt eine oberflächliche Kritik. Mein Gott. Also, Entschuldigung.
Komm zum Punkt.
Das ist auch ein bisschen kariert, was er jetzt da gesagt hat.
Gut, jetzt hast du dich so umgewunden. Also, lassen wir das jetzt mal. Also,
Tatsache ist. Du hast ja gar niemanden kritisiert.
Nein, du hast es jetzt abgespielt. Du hast es einfach wieder
vertuscht. Ich finde es klein kariert, aber das, was er kritisiert, ist nicht sehr wichtig. Kommunikation von einer Finanzministerin in so einer Krise, aber ist denn Evelyn Wittmann-Schlumpfer aus Sicht von Christoph Blocher 2008 viel besser auftreten? Da lachen ja die Hühner.
Also Kommunikation ist zentral in solchen Situationen, das weiss jeder. Aber es geht jetzt wirklich um die Lösung, weil was du sagst, ist auch noch ein bisschen umstritten. Er sagt, man muss jetzt die UBS machen lassen. Und die Forderungen, dass man da die CS Schweiz dann rausholt und als eigene Gesellschaft weiterführt, das müssen wir jetzt der UBS überlassen. Da kann man auch nicht eingreifen. Man hat auch keine Handhabe, nachdem man den Deal gemacht hat.
Das sagt der Christoph Blocher nicht. Und die SVP übrigens auch nicht. Wenn du schaust, was sie am Mittwoch beschlossen haben, dann sagen sie, wir wollen, dass die Gesetzgebung too big to fail jetzt so angepasst wird, dass nächstes Mal das nicht passiert, passiert ist. Dass es nicht passiert. Und falls das nicht möglich ist, und es ist einfach nicht möglich, dann wollen wir, dass der Bund die UBS zwingt, dass sie das Geschäft wieder aufspaltet und dass sie die CS Schweiz bringt.
Und wie sollen sie das machen?
Du kannst doch als Politik überall der Bank, der UBS, Leben schwer machen. Du kannst zum Beispiel die Eigenkapitalquote jetzt noch ein bisschen mehr aufsetzen. Gerhard Pfister hat schon 20% verlangt. Das macht es für die UBS wahnsinnig teuer. Also ist sie total, wer das Gefühl hat, die UBS können es das durchziehen, ohne Rücksicht auf die Öffentlichkeit und auf die Politik, ist so weltfremd, ich kann es gar nicht mehr ausdrücken. Und wenn ein Holländer und ein Ir das nicht checken, dann sollten sie vielleicht wieder mal ein bisschen Schweizer Bücher lesen. Sie könnten zum Beispiel meine Bücher lesen.
Ist ja logisch. Ich will im Verlag
lernen. Würden sie alles lernen, wie das wichtig ist. Grösse,
ein bisschen Promotion, freie Promotion. Ja, ist gut.
Ja, ich könnte auch deine Bücher lesen. Narzissmus ist zum Beispiel auch ein Thema.
Aber weiss Gott.
Deine Bücher konsultieren.
Gut. Also, lass jetzt mal. Es geht jetzt ja darum, eben, welche Lösung die richtig ist. Eigentlich, hat der Bloch, um den nochmals zu zitieren, ist der Meinung, es ist richtig, was man gemacht hat. Es ist dann eben aber falsch, wie eben du. Weil es im Driver-Seat ist ein Alleinentscheider und die Politik das wahrscheinlich nicht mehr korrigieren kann. Und er ist gegen die teilweise Verstaatlichung gewesen. Natürlich aus ideologischen Gründen, nicht wegen dem ganz spezifischen Fall, weil er dem Staat nicht zutraut, da von Deep State redet, ähnlich schon fast wie der Donald Trump und von diesen faulen Staatsbeamten, wo er überhaupt kein Vertrauen entgegenbringt, oder?
Er hat nichts gesagt von den faulen Beamten. Ja, er hat gesagt, der Staat kann nicht eine Bank führen. Das stimmt, da hat er vollkommen recht. Wir sehen es ja bei den Kantonalbanken, dass es dort immer wieder Probleme gibt.
Ja,
gleichzeitig hat er nicht recht. Gleichzeitig hat er überhaupt nicht recht. Weil die Teilverstaatlichung von Banken in der Krise ist völlig courant normal im Westen. Das hat man in Amerika immer wieder. Das hat man in England wieder. Das hat man in Schweden gemacht, in Griechenland, in Zypern. Überall, das ist überhaupt gar kein Problem. Und bei der UBS haben wir es auch so gemacht. Es war faktisch eine Teilverstaatlichung. Und da liegt Christoph Blocher aus meiner Sicht total falsch. Das ist wirklich ein Fehler. Man hätte das können machen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein daran gescheitert, dass man das Gefühl hatte, ja, man hätte kein Personal, das das nachher führen kann.
Herr Motti ist zum Beispiel im Gespräch.
Ich glaube, Sergio Motti hätte das sicher können. Todsicher können. Wäre auch ein super Signal gewesen an die Finanzmärkte. Die hätten sofort gefunden, das ist eine gute Sache. Ich glaube, es wäre möglich gewesen, aber da können wir jetzt lange nachdenken. Sondern ich glaube, man muss jetzt unbedingt schauen, dass die CS Schweiz wieder aufersteht, weil das ist keine gute Situation in der Schweiz.
Eben, es ist keine gute Situation und die Lösung, die man gewählt hat, geht natürlich ganz klar in die Richtung. Es gibt nur eine grosse Bank und jetzt hofft man hinterher da mit WINEC, wie das heisst, wenn man Verhandlungen nochmal aufnehmen und alles nochmal kehren, auch wenn man selber nicht direkt dabei ist, als Partner, weil ja Frau Sutter hat gesagt, der Staat hat ja da gar keine grosse Rolle gespielt, obwohl alle Fakten dagegen sprechen. Wollt man das jetzt nochmal korrigieren? Es herrscht Unsicherheit um Arbeitsplätze, um Strategien. Es gibt eine Sondersession im April. Politiker bringen sich in Stellung von den verschiedensten Parteien. Deine Erwartungen, kommt da irgendetwas raus, außer unglaublich lange Diskussions- und Namenslisten? Am Mikrofon.
Bei der Sondersession? Ja. Nein, da kommt vielleicht nicht so viel raus, aber gleichzeitig ist es jetzt gut, weil es gibt einen gewissen Druck auf die Parteien, dass sie etwas machen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass nachbessert wird, und zwar nicht unbedingt im Parlament, dann nicht auf dem Gesetzesweg, das ist gar nicht nötig, das muss man nur androhen, für den Fall, dass die UBS keine Einsicht zeigt. Und es gibt übrigens, das ist etwas, was nicht so geredet wird, aber es gibt aus der Wirtschaft aus auch ganz starke Kreise, bedeutende Leute, die jetzt enorm Druck machen auf die UBS und sagen, das ist keine Lösung, die wir gut finden auf die Dauer. Von dem her glaube ich, sobald das UBS, und ich glaube, es ist wirklich ein Ausländerproblem, obwohl ich...
Was?
Den Kellerherr, ja sicher, den Kellerherr tue ich total schätzen.
Ist es ein Schweizer Problem gewesen,
den Holländern? Nein, es ist klar, dass die... Nein. Da weißt du auch, die unterschätzen das völlig. Das ist wie wenn wir zwei müssen die Haiti sanieren, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Verständnis.
Ja, du willst das schon schaffen.
Nein, du hast ja eine Dissertation geschrieben über Mittelamerika.
Ja, der Haiti ist aber nicht in Mittelamerika.
Der Haiti ist Pazifik, Entschuldigung. Haiti habe ich gemeint.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geografie 3 bis 4. Gut, gehen wir zum nächsten
Thema.
Das ist
Obama-mäßig.
Gut, also die NZZ hat am Sonntag gemeldet, gestern mit grossen Schlagzeilen, die Stimmung im Land wird EU-freundlich und beleidigt das mit Details zu aktuellen Umfragen. 65% der Befragten sind für Übernahme von EU-Recht, wenn es Referendumsrecht bleibt. 55% würden die Rolle des EU-Gerichtshofs bei Streitschlichtungen akzeptieren. Und ebenfalls 55% sind offen für Kompromisse beim Lohnschutz. Also alles Sachen, die der Bundesrat gesagt hat, wegen dem kann das Rahmenabkommen nicht angenommen werden. Man kann nicht einmal richtige Verhandlungen führen und es dort abgesagt hat. Und jetzt fragt man sich, natürlich, Markus, hätte das Rahmenabkommen, wenn es jetzt käme, vor das Volk, vor das Stimmvolk, hätte das eine Chance, die Umfragen zeigen das. Bisher hast ja du und alle anderen von rechts behauptet, mit Gegnern wie SVP und Gewerkschaften als Gegner hat das überhaupt keine Chance. Und jetzt ist die Umfrage, was sagst du dazu?
Ja, die machen doch eine Volksinitiative. Warum machen Sie denn keine Volksinitiative?
Ich bin neutraler Journalist, im Gegensatz zu dir, als Parteimitglied.
So hast du jetzt gerade geredet. Nein, schau, es ist doch vollkommen
klar. Nein, Initiative geht zu lang.
Der Bundesrat hat das Rahmenabkommen, abgesagt hat, hätte die Parlamentarier können parlamentarische Initiativen machen. Das geht ganz schnell. Und man hätte können sagen, das Rahmenabkommen wollen wir jetzt abstimmen lassen. Hätte man können machen. Die haben selber sich auch nicht getan. Wie es gewusst haben, es gibt keine Mehrheit. Und wenn du jetzt die Umfrage anschaust, dann finde ich, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Oder? Es gibt je nach Thema. Aber was ganz wichtig ist, zum Beispiel Referendumsrecht. Dann sagen die Leute, ja, dort wollen wir nicht aufgeben. Hey, das ist der Kern vom Problem. Das ist genau der Kern. Und die Leute haben doch keine Ahnung, was EU-Gerichtshof denn heisst in der Bedeutung. Es heisst in der Bedeutung, dass man das Referendumsrecht aushebelt, zum Beispiel. Von dem her würde ich sagen, die Umfrage kann man nicht sehr ernst nehmen, weil interessant ist ja, EU-Beitritt ist immer noch genauso unbeliebt wie bisher. Und zweitens, die Leute, die absoluten Alleingang wollen, sind auch stabil in der Minderheit. Die meisten Leute wollen die Bilateralen so, wie sie sind. Und das zeigt die Zufriedenheit, die man hat mit der Situation. Und alle die kleinen Details, finde ich, da kannst du unterschiedlich auslegen. Das eine ist ein Rahmenabkommen freundlich, das andere wieder nicht. Also,
gut,
ich finde, man kann jederzeit abstimmen.
Man hat eben nicht einmal können, nicht einmal das Parlament hat etwas dazu können sagen, sondern das ist
knall.
Ja, aber sie haben es nicht gemacht.
Jeder parlamentarische Initiative. Ja, weil sie Angst hatten, weil sie auch gewusst haben, das ist nicht mehrheitsfähig.
Nein,
das ist doch der Punkt.
Ja, gut, aber die Stimmung, die hat ganz klar gezeigt, die Umfrage, aber auch anders, hat gewechselt, unter anderem, das hat zu tun mit dem Krieg in der Ukraine. Man merkt, wir als Schweiz sind auf die EU und auf die NATO viel mehr angewiesen, als wir glaubt haben. Und eine Solidarität mit einem demokratischen Europa gegen ein expansionistisches und autoritäres Russland ist wichtig. Und darum bräuchte es jetzt Verhandlungen, nicht eine Initiative. Und nicht nur Konsultationen.
Das steht nie nicht in der Umfrage. Das steht nie in der Umfrage. Russland kommt gar nicht vor in der Umfrage.
Es steht, aber nein, aber steht im Text eben, wegen Ukraine, wegen der neuen Situation, Zeitenwende, Stichwort, hat vielleicht auch die Meinung von der Schweizer zu unserem Verhältnis zu Europa auch eine gewisse Wende genommen.
Aber in welchem Text? Jetzt in den Zeitungen oder in dem Text vom GFS-Institut?
Nein, also im Text von der Zeitung natürlich.
Ja, eben. Ja. Entschuldigung, gut. Das sind alles linke
Eurotour-Journalisten,
die das so interpretieren.
Alle, die nicht seiner Meinung, er tut immer den Absender. Es ist automatisch. Reflex, wie ein Pavlovscher Hund. Ja, immer, er geht immer auf den Absender los, nicht auf den Inhalt.
Du auch? Ja. Du gehst ja auf mich, als du das Gefühl hast, gegen Europa.
Ja, gut. Ja,
das ist Entschuldigung.
Gut, also ich bin der Meinung, es muss etwas gehen, der bilaterale Weg, wenn man mit dem zufrieden ist, muss man sagen, er kann offenbar nicht in der bisherigen Form weitergeführt werden, weil eben Gesetze ja dann immer laufend angepasst werden in der EU, wenn wir dort nicht dabei sind und so gibt es laufend Probleme. Es muss irgendeine Lösung geben und ich hoffe, dass solche Umfragen und eben auch die Umstände, in denen wir leben, oder, die jetzt neu sind seit einem Jahr, eventuell dazu bringen, dass man einen neuen Anlauf nimmt in Brüssel. Du nicht?
Nein. Also vor allem habe ich das Gefühl, das ist ein Pipe Dream. Das wird nicht passieren. Weil Brüssel hat sich in keiner Weise irgendjemand bewegt. Und noch eines, unser Hauptproblem ist einfach, dass wir keine automatische Rechtsübernahme wollen, weil unser System von der direkten Demokratie einfach ad absurdum führt. Das tut es aushebeln. Und das will niemand.
Gut, aber
und das bringst du nie durch.
Gut,
das wirst du in der Schweiz nie durchbringen, ja. Eine Mehrheit, die sagt, man verzichtet auf die direkte Demokratie.
Gut.
Das ist absolut unmöglich.
Aber die direkte Demokratie wird ja laufend ausgehebelt, wenn man jetzt nur denkt, was mit CS passiert ist, was mit dem Rahmenabkommen passiert, bei allen wichtigen Fragen, haben wir überhaupt nichts zu sagen. Das ist doch die Realität. Alles andere ist ein Pipe-Dream.
Entschuldigung, Notrecht steht in der Verfassung, aber es führt dazu, dass das Parlament ja nachher dann muss genehmigen muss. Und du kannst immer noch ein Referendum machen gegen das Notrecht und dann wird das Zeug wieder rückgängig.
Ah ja, da gibt es ein CS wieder.
Notrecht ist eben Notrecht und das ist Not. Aber das ist doch nicht der normale Gesetzesweg. Und
eben,
das,
was aber wir immer, wenn es wichtig wird.
Aber was wir würden unterschreiben, ja. Mit der EU wäre das nachher.
Gut, aber wenn
ist immer Notrecht.
Jedes Mal, wenn es schwierig wird und es heikel wird, sagt man Notrecht, dann ist das mit der Demokratie, der Rechten auch nicht mehr ganz so weit, würde ich sagen.
Da bin ich ja, da bin ich einverstanden.
Okay, reden wir noch über TikTok.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Die USA wollen TikTok verbieten lassen. Letzte Woche ein Hearing im Kapitol. Vertreter von beiden Parteien sind dafür gewesen, wollen das verbieten lassen, weil China TikTok als Spionageinstrument benutzen soll. Und das hat oder hätte weitreichende geopolitische Folgen. Siehst du das auch so?
Ja, und ich finde es auch richtig. Ich will es machen. Ich will es sofort machen.
Mhm.
Wir müssen es auch machen, weil ich glaube, einfach die Chinesen im jetzigen Zustand kann man nicht sehr trauen.
Also, man muss noch etwas sagen. Bei uns wenig beachtet und von dir natürlich total übersehen. Der Joe Biden, der viel von dir verhöhnte und verlachte Joe Biden, hat vor Monaten das Gesetz erlassen, gemäss dem China nicht mehr hochwertige Chips in den USA kann kaufen kann. Und gleichzeitig für viele Milliarden will er eine grosse, starke Chipsindustrie in den USA aufbauen. Und für China ist das fast schon tödliche Bedrohung, hat man das Gefühl, dass ihre Volkswirtschaft durch das natürlich völlig aus dem Ruder läuft, oder? Und jetzt kommt noch TikTok. Mhm.
Genau, also Joe Biden hat alles richtig gemacht.
Hast du, Nein, wir haben noch nie über das geredet. Also, was sagst du dazu?
Richtig. Finde ich richtig. Ich finde es richtig und sollte Europa sollte unbedingt so schnell wie möglich schauen, dass sie wieder Chipsfabriken bauen, anstatt Windrädli. Die Windrädli brauchen wir nicht, wir brauchen Chipsfabriken. Und die EU hat das probiert und ist wieder am Versanden, wie sich die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten können einigen auf den Standort. Litauen, Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich. Sie können sich nicht einigen, es ist viel schlimmer als in der Schweiz.
Also.
Nein, also da bin ich völlig einverstanden. Ja.
Gut.
Das muss der Westen jetzt machen.
Also man hat jetzt gesehen, Volk von dem Ganzen. China und Russland sind zusammengerückt. Xi Jinping letzte Woche 3 Tage in Moskau. Das Ganze natürlich führt zu weiteren Eskalationen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Also, wenn an beiden seine Strategie, wie du gesagt hast, richtig ist, und ich würde das auch unterstreichen, dann muss man auch sagen, oder fragen, wie gefährlich ist das im Hinblick auf Taiwan und einen möglichen Krieg dort im fernen Osten? Das eskaliert doch in einer Art und Weise, die einem doch ein bisschen Angst macht. Markus?
Ja, das stimmt alles, aber ich glaube, die Lage ist eben schon eskaliert und ich finde, die Chinesen haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, wahrscheinlich aus meiner Sicht einen grösseren Beitrag, wenn man anschaut Hongkong, wenn man anschaut Uiguren, wenn man anschaut, wie sie den Patentschutz die ganze Zeit missachtet, wie sie die WTO eigentlich die Regeln nicht einhalten, wie sie die UNO unterwandern. Es gibt so viel aggressives Verhalten von den Chinesen, dass ich glaube, der Westen muss aufwachen. Und natürlich sieht das jetzt so aus, als würden mehr eskalieren. Aber ich finde, es ist eine Reaktion. Es ist eine Reaktion auf sehr viele, sehr unerfreuliche Entwicklungen von China in den letzten paar Jahren. Letztens gerade einen Podcast gehört, musst du auch unbedingt hören, von der Megyn Kelly mit jemandem, der in China lebt.
Gibt's die noch?
Ja, die gibt es immer noch. Das ist der beste Podcast von der Welt. Im Fall. Den musst du hören. Nein, der ist im Fall. Der ist fast so gut wie Roger gegen Markus.
Aber nur super. Fast.
Das ist super. Nein, und dort reitet einer davon, was in China läuft. Und das glaubst du gar nicht. Das ist wie im Gazastreifen. Mhm. Die Kinder in der Schule werden jetzt systematisch aufgehetzt gegen den Westen. Du lernst in der Schule in China, wie der Westen den Chinesen immer übelst tut, wie das schlimm ist und so weiter. Hey, die rüsten gegen geistig schon lange auf. Und ich bin sehr, sehr besorgt und ich habe das Gefühl, das könnte, ja, da hast du recht, kann auf einen Krieg rauslaufen, aber dann müssen wir uns rüsten. Und das, denke ich, machen jetzt die Amerikaner.
Also Amerikaner rüsten auch militärisch massiv aus in Fernost. Das sind klare Signale, auch an China. Und natürlich ist auch sehr wichtig, was in dem Ukraine-Krieg passiert. Je nach Ausgang hat das grosse Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen China und USA. Und der Konflikt, also schaukelt sich immer weiter auf, jetzt sogar mit einem Streit um ein inhaltlich, eigentlich äußerlich völlig harmloses Internetportal, wie es TikTok ist. Also die Welt ist eben ein heikler Rang im Moment, oder? Was meinst du?
Absolut. Nein, also ich glaube, wir sind so, die Lage ist 1912. Ich finde, es ist sehr, sehr kritisch. Mhm. Und wir wissen nicht, wie das rausgeht. Und eben aus dem Grund muss man sich gut vorbereiten. Und zum Beispiel finde ich auch bei der Schweiz aufrüsten, auch das mit den Banken im Fall, das geht genau ins Gleiche rein, dass man vielleicht auch schaut, dass wir dort nicht mehr so abhängig sind von unterschiedlichen vielen internationalen Instanzen. Das ist alles, das macht uns alles sehr verletzlich.
Ja, wir sind vor allem verantwortlich gegenüber nationalen Instanzen, die, wenn es dann darauf ankommt, gar nicht funktionieren, wie die grossartig verabschiedete Too-Big-to-Fail-Strategie. Danke vielmals, Markus. Wir treffen uns wieder am nächsten Montag. Bis dann ist die Welt schon wieder ein bisschen an einem anderen Ort. Wir hoffen an einem besseren. Alles Gute wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern weiter im Programm von Radio 1.
Espresso, Latte Macchiato oder lieber ein Cappuccino? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.